Die wirtschaftliche Kernschmelze. Das Horrorszenario. Wir gehen davon aus, dass die Immobilienpreise, zunächst in den USA, noch einige Jahre weiter fallen werden. Die Entwicklungen aller freien Märkte erfolgen immer in Wellen. Und genauso wie eine Welle die Preise nach oben übertreibt, übertreibt die Gegenbewegung in ihrer tiefsten Ausdehnung nach unten. Am besten lässt sich das an der Internetblase 2000 erklären. Zunächst wurden die Kurse völlig wahnsinnig nach oben übertrieben. Der DAX stand bei 8000 Punkten. Eigentlich wertlose Unternehmen wurden mit abenteuerlichsten Bewertungen versehen. Da war ein Filmrechtehändler wie EMTV mehr wert als ein Traditionsunternehmen wie die Deutsche Lufthansa mitsamt ihrer Flugzeugflotte. Am Ende der Korrektur im Frühjahr 2003 waren selbst die stabilsten Unternehmen deutlich unter ihrem Buchwert zu bekommen. Das bedeutet, wenn jemand alle Aktien einer solchen Firma zu diesem Kurs gekauft und dann alle Vermögenswerte des Unternehmens verkauft hätte, wäre er ein reicher Mann geworden. Eine Allianz-Aktie gab es damals für unter 45 Euro. Man kann verallgemeinernd sagen, dass die Gegenbewegung umso heftiger in die andere Richtung ausschwingt, je überzogener die ursprüngliche Übertreibung war. Da die Übertreibung am amerikanischen Immobilienmarkt seit 20 Jahren wilde Blüten schlug, ist in etwa vorstellbar, wie übel die Gegenbewegung werden wird. Wer in diesen Tagen nach Amerika fährt, berichtet von einem wahren Schilderwald mit der Aufschrift »For Sale«. Millionen von Amerikanern erfahren im Moment leidvoll, dass Immobilien auch im Wert fallen können. Das wird viele vom Kauf abhalten, zumindest bis die Preise völlig ausgebombt sind. Zu diesem Zeitpunkt wird es allerdings nicht mehr viele geben, die sich überhaupt noch ein Haus leisten können. Es macht sich kaum jemand in Deutschland klar, welche Dynamik dieser Prozess im Herbst 2008 bereits erfahren hat. Zum Beispiel Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. In einem einst als gute Wohngegend bekannten Viertel der 52. Straße, wo samstags die Autos gewaschen wurden und die Nachbarn auf dem frisch gemähten Rasen zum Barbecue zusammensaßen, steht jedes fünfte Haus leer. Jugendgangs schlagen nachts die Fenster ein und verwüsten die Häuser auf der Suche nach Verwertbarem. In den umliegenden Wäldern entstehen Zeltdörfer von Menschen, die durch Zwangsversteigerungen aus ihren Häusern geworfen wurden. Das ist keine Schilderung aus einem Mad Max-Film über das Jahr 2150, sondern bittere Realität im Jahr 2008. Geschildert in einem Artikel der Welt vom 19. März. In und um Cleveland stehen zu diesem Zeitpunkt 10.000 Häuser leer und verfallen. Der Bürgermeister hat mittlerweile 21 Banken wegen ihrer Kreditvergabepraxis und des daraus folgenden Verfalls ganzer Stadtviertel verklagt. Große Erfolgsaussichten wird er wohl nicht haben. Dieser Niedergang der Immobilienpreise findet auch so leicht keinen Boden, wie das vielleicht in Deutschland oder England möglich wäre. Hier in Deutschland gibt es nun mal nur ein sehr beschränktes Platzangebot. Baugrundstücke sind rar und werden somit auch recht schnell wieder Käufer finden, wenn die Preise gefallen sind. Nicht so in Amerika. Hier gibt es nahezu unbegrenzt freies Land. Wer jemals durch den mittleren Westen gereist ist, weiß, wovon ich rede. Hier ist man oft viele Stunden mit dem Auto unterwegs, ohne auch nur auf ein Toilettenhäuschen zu stoßen. Das passiert Ihnen in Deutschland höchstens, wenn Sie nach einer gerade überstandenen Hüftoperation zu Fuß im Pfälzerwald unterwegs sind. Also werden die Immobilienpreise zumindest in weiten Teilen der USA auf ein Niveau fallen können, das wir uns hier nicht vorstellen können. Die Grundstückspreise von Lower Manhattan werden nicht sonderlich davon betroffen sein. Aber da wohnen ja auch nicht Millionen von Amerikanern, sondern eher die Verursacher der Krise mit den Millionen der Amerikaner. Eine Untersuchung des Kongressausschusses kommt zu der Prognose, dass bis Ende 2009 2 Millionen amerikanische Familien ihr Haus wegen Zahlungsunfähigkeit verlieren werden und der Wert der US-Immobilien um 2 bis 4 Billionen Dollar sinken wird. Das sind laut Untersuchungsausschuss vorläufige Zahlen, die auch deutlich höher liegen könnten. Kurzum, hier liegt der Sprengstoff für unser weiteres Szenario. Diese Millionen amerikanischer Familien werden in den nächsten Jahren sicherlich nicht diejenigen sein, die den Konsum vorantreiben, bestenfalls im Bereich Billigzelte. Ihre Nachbarn, die mit aller Anstrengung ihr Haus halten können, werden in der nächsten Zeit ebenfalls auf einen neuen Sportauspuff verzichten. Bereits 2008 brachen die Autoabsätze in den USA dramatisch ein. Ford und General Motors verkauften Anfang des Jahres 10-20% weniger Fahrzeuge als noch ein Jahr zuvor. Diese Entwicklung wird sich in allen Bereichen der amerikanischen Wirtschaft fortsetzen. Die Menschen sparen beim Ausgehen, verschieben die Anschaffung eines neuen Autos und gucken noch einige Jährchen länger in die alte Röhre. Was nicht gekauft wird, muss auch nicht produziert werden. Also kommt es zu Werksschließungen und Massenentlassungen. Die Banken waren die erste Branche, die von der Krise betroffen war. Folgerichtig kam es auch hier zur ersten Entlassungswelle. JP Morgan Chase hat bereits angekündigt, die Hälfte der 14.000 Beschäftigten von Bear Stearns zu entlassen. Alle Banken setzen zurzeit massenhaft zum Teil hochqualifiziertes Personal auf die Straße. Kein Wunder, dass der Porsche-Absatz in den USA besonders hart getroffen wird. Porsche hat im März 2008 24% weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Man mag darüber schmunzeln und denken, geschieht denen doch recht. Aber es gilt zu bedenken, welche Auswirkungen diese Krise auf die einfache amerikanische Familie hat. Die Entlassungswellen werden nämlich noch mehr Familien in Schwierigkeiten bringen, noch mehr Zwangsversteigerungen bedingen und noch mehr Konsumverzicht erzwingen. Hier entsteht ein Teufelskreis, der noch nicht einmal in Ansätzen vom Aktienmarkt erfasst ist. Das ist der Stoff, aus dem nicht nur eine Rezession entstehen kann, sondern der sich in einer Depression entladen kann, die jener von 1929 bis 1933 in nichts nachstehen muss. Eine schwache Binnennachfrage könnte ja von einem starken Export zumindest teilweise kompensiert werden. Aber was können die USA überhaupt noch exportieren? Die US-Produktion ist dermaßen unwirtschaftlich, dass ihre Produkte nicht nur schlecht, sondern selbst bei dem schwachen Dollar noch immer viel zu teuer sind im Vergleich zu den Produkten aus Europa, Qualität, und Asien, Preis. Denken Sie nur an den Ruf, den US-Fahrzeuge hierzulande genießen. In der ADAC-Pannenstatistik habe ich die US-Modelle auf den ersten Rängen jedenfalls nicht gefunden. Nicht umsonst macht der US-Export nur 18% der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus, aber der Konsum 75. Die Exportschlager sind hauptsächlich Weizen, Mais, Reis. Ansonsten fallen mir hauptsächlich Patriot-Abwehrsysteme und Marschflugkörper ein. Doch selbst wenn die USA den Export stark ankurbeln könnten, was wäre das im Vergleich zu den wegbrechenden 75% Konsum? Also keine Rettung durch den Export, aber ein immer größer werdendes Drama in der Binnennachfrage. Immer mehr Firmen im ganzen Land kommen in Schwierigkeiten. Massenentlassungen sind die Folge. Eigentlich haben wir somit das gleiche Szenario wie in der großen Weltwirtschaftskrise, die mit dem berühmten Schwarzen Dienstag am 29. Oktober 1929 inoffiziell begann, die Weltwirtschaft in den 30er Jahren im Würgegriff hielt und in der Folge im Zweiten Weltkrieg mit seinem ganzen Grauen gipfelte. Die Geschichtsschreibung und die Menschen jener Zeit gaben die Schuld an dieser Katastrophe der Spekulation und dem ungezügelten Kapitalismus. Vieles deutet heute auf eine ähnliche Entwicklung. Aber wenn es so kommt, dann Gnade uns Gott. Denn die Dimensionen, um die es vor 80 Jahren ging, sind ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Hurricane, den die aufgeblähte Kreditblase heute darstellt. Eines der wichtigsten Kennzeichen für diese Entwicklung ist die Gesamtverschuldung der USA im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also die gesamten Schulden des Staates, seiner Bürger und der Industrie zusammengerechnet, im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtleistung. Seit 1910 lag diese Gesamtverschuldung in den USA zwischen 130-150% der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Durch die laxe Kreditvergabe des Fed, Federal Reserve System, das Zentralbanksystem in den USA, stieg sie in den Jahren bis 1929 auf 170% und war mitursächlich für den folgenden Zusammenbruch. Während der Weltwirtschaftskrise wuchsen die Schulden und gleichzeitig brach die Wirtschaftsleistung ein. Infolge dieses Zusammenbruchs explodierte die Verschuldung kurzfristig auf 270% der wirtschaftlichen Leistung. Die ganze Welt versank im wirtschaftlichen Chaos. Aber das System wurde resettet, also neu gestartet. Und 1950 lag das Verhältnis zwischen Gesamtschuld und Bruttoinlandsprodukt wieder bei 130%. Was schätzen Sie, wie hoch dieses Verhältnis im Jahr 2008 ist? Wahnwitzige 400%. Wohlgemerkt vor dem Einbruch der Konjunktur. Ich glaube, dass die Entwicklung der Krise im Frühjahr 2008 zeitlich vergleichbar ist mit dem Stand vom Frühjahr 1929. Damals lag der Verschuldungsgrad bei 170%. Wenn diese ungeheuerliche Übertreibung nun in eine Gegenwelle mündet, dann verstehen Sie, warum ich die Krise von 1929 bis 1933 als harmlos bezeichne. Wenn diese Blase platzt, bedeutet das die Kernschmelze unseres Wirtschaftssystems.